drei Arbeiterolympiaden. Die Wiener Arbeiterolympiade war die zweite. Also die erste hat in Frankfurt stattgefunden, 1926, dann 1931 in Wien und 1937 war die dritte Arbeiterolympiade, die war in Antwerpen.
Aber 1937, unter welchen Umständen hat die stattgefunden?
Ja, natürlich schon unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen, weil also praktisch der institutionelle und politische Höhepunkt des sozialdemokratischen Arbeitersports war da schon wieder vorbei. Durch den Faschismus, den Nationalsozialismus oder Faschismus hat ja zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von zentraleuropäischen Ländern sozusagen überrollt gehabt. Und die größten Teilorganisationen der SASI, also der Sozialistischen Arbeitersport-Internationale, war ja der deutsche Arbeitersport und der österreichische Arbeitersport und die waren zu diesem Zeitpunkt schon illegalisiert und konnten praktisch nur noch aus dem Exil heraus damit organisieren.
Was war denn der Grund, eine Arbeiterolympiade zu veranstalten, so als Gegenveranstaltung zu den offiziellen Olympiaden?
Naja, man muss sich da vergegenwärtigen, dass der Arbeitersport, der ja so im Prinzip ab der Jahrhundertwende sozusagen immer stärker wurde oder dass seine ersten Vereine und Verbände gegründet hat, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in einigen anderen europäischen Ländern. Also dieser Arbeitersport war ja im Prinzip zunächst einmal aus einer eher marginalisierten Position heraus entstanden, nämlich im Prinzip vor dem Hintergrund des Ausschlusses von Arbeiter und Arbeiterinnen aus vielen der bürgerlichen Sportvereine. Also davon ausgehend war eben das Ziel, eine Selbstorganisation durchzuführen, im Prinzip großteils ähnliche Sportarten zu betreiben, wie das im bürgerlichen Sport ausgetragen wurde. Außerdem gab es noch die Turner, also das Turnen war ja in Österreich und Deutschland traditionell sehr stark und war ja vor dem englischen Sport etabliert und um die Jahrhundertwende kommt dann der moderne englische Sport dazu und in beiden Bereichen bildet sich dann eben ein unabhängiger Arbeitersport aus, der dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg auch wirklich sozusagen immer größer wird und auch institutionell wirklich zu einer Konkurrenz des bürgerlichen Sports wird. Und in Österreich kann man dazu sagen, dass es nach 1918 zunächst einmal den Versuch gegeben hat, im Prinzip die großen Sportvereine und Verbände überhaupt zu übernehmen. Also die Arbeitersportlerinnen haben zum Beispiel im Fußball einige Jahre durchaus dominiert im österreichischen Fußballbund, was dann dazu geführt hat, dass die großen Fußballvereine, die damals schon so einen frühen Professionalismus etablieren wollten, praktisch aus dem Fußballbund ausgetreten sind und wieder einen neuen, unter Anführungszeichen neutralen Fußballbund gegründet haben, aber de facto eben einen bürgerlichen, nicht-sozialistischen. Und dieser Fußballbund ist der heutige ÖFB, also der österreichische Fußballbund. Das heißt, im Prinzip hat sich dieser auf den ersten Blick unpolitische, bürgerliche Sport durchgesetzt im Fußball. Und in den 20er Jahren gab es aber eben den Versuch, die autonomen Arbeitersportverbände eben auch so Großereignisse auszurichten. Einerseits würde ich sagen, als Teil einer Selbstrepräsentation der eigenen Stärke, natürlich auch zur internationalen Vernetzung, also das war ein internationales und internationalistisches Konzept und in dem sind durchaus ähnlich wie die Olympischen Spiele, weil man hat sich auch orientiert an Olympia in dem Sinn, dass es auch sowas wie nationale Abordnungen gab, also die Sportler und Sportlerinnen sind praktisch in so Länderteams angereist. Also da war es nochmal ziemlich ähnlich wie Olympia, aber man hat im Gegensatz zum Olympismus, der olympischen Bewegung, ganz stark darauf beharrt, dass der Arbeitersport eigentlich eine politische Angelegenheit ist. Also dass der bürgerliche Sport sich zwar unpolitisch gibt, aber auf vielerlei Ebenen trotzdem politische Auswirkungen hat. Und im Arbeitersport war das eben dezidiert so, dass man gesagt hat, was wir hier machen, hat auch was mit politischer Bewegung zu tun. Ist also jetzt kein Freizeitvergnügen, sondern hat mit Organisation zu tun, mit körperlicher Ertüchtigung. War auch verbunden mit dem Wehrsport, der an und für sich aus dem Turnen kam, aus dem deutschen Turnen, also wenn man so will, von den politischen Gegnern, der aber sozusagen übernommen wurde. Und das war durchaus umstritten, auch innerhalb der Arbeitersportbewegung, weil es natürlich eine ganz starke pazifistische Ader gab nach dem Ersten Weltkrieg. Also viele Leute natürlich überhaupt keine Lust hatten, sich noch einmal dem Drill und Zwang auszusetzen einer militärischen Organisation nach den traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Aber gerade die österreichischen Arbeitersportfunktionäre wie Julius Deutsch, der auch so ein Spitzenpolitiker der Sozialdemokratie in Österreich in diesen Jahren war, die haben das durchgesetzt auch auf internationaler Ebene, dass der Wehrsport auch Teil dieser olympischen Events wird. Und das Argument war eben zu sagen, der Wehrsport und der Arbeitersport ist eine wichtige, sagen, Speerspitze gegen den Siegeszug des Faschismus. Also es gab da auch zeitgleich zur Arbeiterolympiade so einen Kongress einer Kommission zur Abwehr des Faschismus, wo diverse Wehrsportorganisationen aus europäischen Ländern sich dann getroffen haben.
Nun war ja diese Olympiade eingebunden in andere Veranstaltungen. Zum Beispiel gab es 1931 in Wien anschließend den 4. Internationalen Sozialistenkongress.
Genau, also das war auch so, dass die Arbeiterolympiade eben verknüpft war mit anderen Events, die sozusagen die Sozialistische Internationale gestärkt haben. Da muss man vielleicht auch noch erklären, dass die österreichischen Sozialdemokraten jetzt im Vergleich zur SPD in Deutschland politisch eine Spur anders ausgerichtet waren. Also man war zwar befreundet und hatte natürlich ganz starke auch Verbindungen auf persönlicher und institutioneller Ebene, aber die österreichischen Sozialdemokraten haben sich nicht gespalten im Ersten Weltkrieg aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat bedeutet, dass eigentlich die ideologische Bandbreite, sagen wir, von links bis rechts deutlich breiter war als eben in Deutschland bei der SPD. Und es gab sozusagen nur eine kleine kommunistische Partei, die 1918 gegründet worden ist, die aber bis zum Ende der Demokratie in Österreich 1934 nie im Parlament vertreten war und auch nicht im Wiener Stadtparlament, die zwar, sagen wir mal, auf der Straße oder auch, wenn es um, sagen, intellektuelle Debatten ging, natürlich schon wichtige Kritik geübt hat an den Sozialdemokraten, aber jetzt, was so die Stärkeverhältnisse oder die Repräsentation des österreichischen Proletariats, wenn man das so sagen will, betrifft, da deutlich schwächer war als die Sozialdemokraten. Und was ich damit sagen will, ist, die österreichische Sozialdemokratie hat kurz nach dem Ersten Weltkrieg noch versucht, so eine Art Vermittlerfunktion zu erfüllen zwischen den Sozialdemokraten und auch den Kommunisten, also auch Russland. Es gab da den Versuch, so eine neue Internationale zu gründen. Das hat nicht geklappt und im Endeffekt bleibt man eben bei der Sozialdemokratischen Internationale und richtet dann eben auch diesen 4. Kongress der Internationale in Wien aus. Und dieses ganze Ereignis, die Internationale, die Arbeiterolympiade, das ist sicherlich so einer der Höhepunkte eben auch der Selbstrepräsentation des sogenannten Roten Wiens. Die Regierung in Österreich ist zu diesem Zeitpunkt schon 10 Jahren wieder konservativ gewesen, ohne Beteiligung der Sozialdemokraten, aber Wien war sozusagen so das Kernland der Sozialdemokratie. Wien war damals auch schon ein eigenes Bundesland, hatte dadurch auch mehr Kompetenzen.
Sie sprechen auch davon, dass es zusammen mit der Olympiade auch sogenannte kollektive Sport- und Feierelemente gab und nennen unter anderem ein Massenfestspiel mit 4000 Aktiven im Praterstadion. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Ja, das klingt natürlich für heutige Begriffe ein bisschen wunderlich, war aber damals im Trend der Zeit. Also es gab auch von unterschiedlichsten politischen Gruppen solche Massenfestspiele, wo eben die Trennung zwischen Publikum und Aktiven stark aufgeweicht wurde, wo eben sehr viele Menschen sozusagen beteiligt waren an der Aufführung von solchen Theater-Events, die meistens im Freien stattgefunden haben. Im konkreten Fall der Arbeiterolympiade war das im Stadion, also im Praterstadion, das damals rechtzeitig fertig gebaut wurde für die Arbeiterolympiade und damals ein sehr modernes und modernistisches Stadion war. Auf dem Rasen dieses Stadions wurde eben dieses Spektakel aufgeführt, das wurde von einem Schüler von Max Reinhardt geführt. Dann gab es mehrere feministische Sportfunktionärinnen, die so Pädagoginnen und auch Tanzexpertinnen waren und die haben so Choreografien entwickelt für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das hat sich halt zusammengesetzt aus Turnern, Jugendlichen, Schutzbundkämpfern und ich vermute auch einigen Schauspielern, die dann eben gemeinsam die Geschichte des Proletariats aufgeführt haben, also praktisch von der Antike bis in die damalige Gegenwart und sozusagen alle Phasen der Unterdrückung und dann sozusagen der Gegenwehr der Proletarischen da eben dargestellt haben mit dem Höhepunkt, dass dann am Ende, da gab es so ein großes Podest, auf dem ein riesiger Kopf zu sehen war und das war sozusagen so ein Symbol oder eine Allegorie für den Kopf des Kapitals. Der fällt dann am Schluss des Festspiels in sich zusammen, also praktisch das Proletariat siegt. Man könnte sagen, natürlich ein bisschen holzschnittartig, aber war damals sozusagen eine große Sache und ist ganz interessant, es gibt ein paar Berichte von Zeitzeugen, die damals da mitmachen mussten oder mitgemacht haben, Turnen, Arbeiterturnen, und die beschreiben halt, naja, wie oft sie das proben mussten und dass sie jetzt vielleicht nicht völlig überzeugt waren sozusagen von dem Theaterstück, aber gleichzeitig diesen Regisseur natürlich so als Mann aus der Kunst sehr respektiert haben und im Prinzip schon gemacht haben, was der von ihnen verlangt hat.
Also so eine Art pädagogisches Gegenmodell gegen die herkömmliche Olympiade.
Genau, also man kann auf jeden Fall sagen, ähnlich wie die Olympischen Spiele, also dieser Olympismus, war auch die Arbeiterolympiade sehr stark pädagogisch aufgeladen. Also ein Begriff, der eine wichtige Rolle spielt, ist der Körperkultur, der damals nicht nur im sozialistischen Sport eine Rolle gespielt hat, sondern auch im bürgerlichen Sport. Also die Idee, dass über so eine Beschäftigung mit dem Körper auch so eine Art Veredelung des Menschen stattfindet. In dem sozialdemokratischen Modell ist vielleicht ganz interessant, dass das eine Verknüpfung war einerseits von durchaus so individualpsychologischen Aspekten, wo es darum gegangen ist, sozusagen dem Einzelnen Selbstvertrauen einzuflößen, also gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die sozusagen zu selbstständigen, demokratischen Menschen zu erziehen, durchaus auch durch die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Und auf der anderen Seite aber so ein starkes kollektives Moment zu fördern, indem es eben beispielsweise so riesige Touren und Massenübungen gegeben hat, wo eben hunderte Teilnehmer, Teilnehmerinnen eben so kollektive Übungen aufgeführt haben. Und auch das ist natürlich etwas, das gibt es nicht nur auf der Linken, das haben die Nationalsozialisten dann auch gemacht. Also auf so einer rein visuellen Ebene gibt es da vielleicht Parallelen, aber natürlich die Inhalte, die dann damit verbunden waren, unterscheiden sich dann natürlich schon beträchtlich.